Lobet Gott in den Versammlungen. Mit dem Wort aus Psalm 68, das auch die Losung von heute ist, begrüße ich euch zu unserem Audio- und Videogottesdienst. Schön, dass ihr dabei seid, dass ihr mit uns Gottesdienst feiert. Im Lehrtext heißt es aus Johannes 12, als die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna, gelobt sei der, der kommt, im Namen des Herrn, der König von Israel. Ja, so wie damals die Menschen aufgesprungen sind und Gott, also Jesus, zugejubelt haben, ja, so will auch Gott und Jesus uns heute in seine Nachfolge rufen. Wir werden in der Predigt dazu noch mehr hören, wie Nachfolge konkret für uns aussehen kann. Ja, wir sollen im übertragenen Sinne auch auf die Straße gehen, auch wenn wir das jetzt natürlich nicht wirklich tun können. Und ja, mit unserem Hosianna Gott, also Jesus, willkommen heißen. Ja, wir wollen jetzt in dieser Passionszeit ganz besonders daran denken, was er für uns getan hat und was es bedeutet, in seiner Nachfolge zu stehen. Zu Beginn unseres Gottesdienstes wollen wir noch beten. Herr Jesus, du siehst unsere Welt, auch in diesen Tagen. Du siehst, was in der vergangenen Woche war. Du siehst all das, was jeder von uns, der heute hier einschaltet, auf dem Herzen hat, wie uns auch diese Krise immer wieder zu neuen Herausforderungen bringt und uns beschäftigt und belastet. Bitte führ du uns zur Ruhe, schenk, dass wir auf dein Wort hören können, dass es uns neue Kraft geben darf. Öffne unsere Ohren und unsere Herzen für dein Wort, dass wir auch in deine Nachfolge gehen können. Hab Dank, dass wir die Möglichkeit haben, heute wieder virtuell zusammenzukommen, gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Hab Dank, dass wir wissen dürfen, dass du mitten unter uns bist. Amen. Wir wollen vor der Predigt noch gemeinsam die ersten drei Strophen aus dem Lied mit der Nummer 256, Jesus dir nach, weil du rufst, singen. Und nach der Predigt wollen wir noch ein Lied hören, das uns schon auf den baldigen Karfreitag einstimmen will.
Thank you. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Predigtext für unseren Gottesdienst heute Morgen steht im Markus-Evangelium, Kapitel 8, die Verse 34 bis 38. Und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen: Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt oder diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Vater im Himmel, wir bitten dich, öffne uns für dein Wort und öffne dein Wort für uns. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, von dem dänischen Religionsphilosophen Søren Kierkegaard ist folgendes Zitat überliefert: Jesus will nicht Bewunderer, sondern Nachfolger. Der Bewunderer ist die billigste Volksausgabe des Nachfolgers. Und da ist etwas dran. Ein Bewunderer ist jemand, der einen anderen verehrt. Der Nachfolger dagegen, einer, der sich den anderen zum Vorbild nimmt und in seine Fußtapfen tritt. Sein Denken und Tun orientieren sich an der Person, die ihm zum Vorbild geworden ist. Wir bedenken, dass es für uns als Christen um die Nachfolge Jesu geht und nicht um die Nachfolge eines Idols oder Ideologen. Und so lautet denn auch das Thema meiner Predigt: Jesus ruft in seine Nachfolge. Dazu vier Leitsätze. Der erste lautet: Die Nachfolge Jesu ist Kreuzesnachfolge. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer und Freunde, wie schnell Bewunderung und Begeisterung sich ins Gegenteil verkehren kann, beweisen die Ereignisse um den Einzug Jesu nach Jerusalem und was sich danach entwickelt. Das Hosianna und das Kreuzige ihn liegen da ganz nah beieinander. Den Pharisäern und Schriftgelehrten hatte Jesus ins Gewissen geredet. Unmöglich konnte er ihre in Gesetzlichkeit erstarrte Religionspraxis bestätigen. Im Gegenteil, er befreite Menschen aus diesen Bindungen und führte sie in die Freiheit der Kinder Gottes. Aber Jesus erfüllte auch nicht die Erwartungen derer, denen es in erster Linie um eine Befreiung von der römischen Besatzungsmacht ging. Und was ist, wenn Jesus nicht die Erwartungen erfüllt, die wir in unserem Rucksack verstaut haben? Erwartungen im Blick auf die Karriere im Beruf, eine traumhafte Beziehung, Gesundheit, Anerkennung und Wohlstand. Um was ging es Jesus? Er hatte doch beachtenswerte Wunder vollbracht und beeindruckende Heilungen. Er hat mehr als 5000 Menschen mit wenigen Broten und Fischen satt gemacht. Und am Anfang seiner Wirksamkeit berichtet das Johannesevangelium, wie Jesus einige hundert Liter Wasser in einen Qualitätswein aus bester Lage verwandelt hat. Im Religionsunterricht wurden die Kinder gefragt, was die Menschen wohl gedacht haben, nachdem Jesus solche Dinge getan hat. Die spontane Antwort einer Schülerin: Die werden gedacht haben, den laden wir auch mal ein. Als Lebenshilfemanager stehen Gott, der Vater und Jesus bei religiösen Menschen durchaus immer noch hoch im Kurs. Aber wehe, wenn es nicht so läuft, wie sie sich das vorgestellt haben. Wenn das krebskranke Kind oder der Ehepartner doch stirbt. Wenn wie bei vielen in diesen Tagen ganz überraschend die Kündigung ins Haus flattert. Was dann? Und um was ging es Jesus bei seinem ersten Kommen in diese Welt? In einer Weihnachtspredigt sagte ein Verkündiger: Jesus ist nicht in diese Welt gekommen, um uns zu verwöhnen, sondern um uns zu versöhnen. um uns mit Gott, mit uns selbst und unseren Mitmenschen zu versöhnen. Ja, genau darum ging es Jesus. Hören wir einmal diesbezüglich auf entsprechende Aussagen der Heiligen Schrift. Nach dem Matthäusevangelium spricht der Engel des Herrn zu Josef im Traum: Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und in Lukas 19 sagt Jesus denen, die sich darüber aufregten, warum er mit seinen Jüngern die Gastfreundschaft von einem stadtbekannten Sünder mit seinen Jüngern angenommen hatte. Es ging dabei um den Oberzöllner von Jericho und Umgebung. Wusste Jesus nicht, dass der Dreck am Stecken hatte? Natürlich hat Jesus das gewusst. Das war auch der Grund, warum er Zachäus von seinem Aussichtsturm, einem Maulbeerbaum an der Straße, Halt gemacht hat, zu ihm hinaufschaute und sagte: Steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Jesu Einkehr bei Zachäus und die Wertschätzung seiner Person bewirkten bei diesem Finanzjongleur das Wunder einer Kehrtwende um 180 Grad. Lukas berichtet: Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Und Jesus sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Dann möchte ich nur noch zwei Bibelstellen aus den Briefen der Apostel erwähnen, die explizit Aussagen über den Grund des Kommens Jesu in diese Welt enthalten. 1. Timotheus 1, Vers 15. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in diese Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. 1. Johannes 3, Vers 8. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und die Kreuzesnachfolge meint genau das, dass wir uns dem Werk und Wesen Jesu verschreiben, ohne Rücksicht auf den Beifall dieser Welt. Sowohl die religiöse als auch die säkulare Welt hält nicht viel von dem, was wir als das Werk Jesu bezeichnen. Die Versöhnung der Welt und des Einzelnen durch seinen Tod am Kreuz auf Golgatha. Die Welt verehrt Jesus als Revolutionär und Sozialreformer. Sie bewundert ihn für seinen unkonventionellen Umgang mit Menschen ganz unterschiedlicher Couleur. Doch wenn es zur Sache geht, kneifen sie. Und da macht Jesus nicht mit. Nachfolger sind Menschen, die zu Jesus und seiner Sache stehen, ohne Wenn und Aber. Für sie ist das Evangelium von Jesus eine Kraft Gottes zur Rettung für jeden, der an ihn glaubt. Kreuzesnachfolger juckt es nicht, wenn sie für das Evangelium, das heißt die frohe von Botschaft von Jesus, für verrückt erklärt werden. Die Ethik der Bergpredigt ist für sie der Maßstab für ihr persönliches Verhalten. Trotz allem schuldig werden und allem versagen. Das ist es, was ich darunter verstehe, wenn Jesus sagt: Wer mir nachkommen will, mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und in der Apostelgeschichte lesen wir, wie die Apostel ganz persönlich die Nachfolge Jesu gelebt haben. Auch die Geschichte der verfolgten und bedrängten Gemeinde in Vergangenheit und Gegenwart legen Zeugnis davon ab. Die Hilfsaktion Märtyrerkirche und das Missionswerk Open Doors geben uns Einblick, wie gelebte Kreuzesnachfolge auch im 21. Jahrhundert aussieht. Zweiter Leitsatz: Wer Jesus nachfolgen will, muss loslassen. Gott und der Welt zu dienen ist ein Spagat, bei dem du den Kürzeren ziehst. Es geht nur eins von beidem. Gott in der Welt zu dienen, ist dagegen etwas ganz anderes. Aber der Welt zu dienen würde bedeuten, sich ihren Wertvorstellungen und Ideologien anzupassen. Und das geht nicht, da sie zumindest in Teilen widergöttliche Werte vertritt. Das Europaparlament war nicht imstande, den Gottesbezug in seine Verfassung aufzunehmen, geschweige denn sich an jüdisch-christlichen beziehungsweise biblischen Werten zu orientieren. Wenn's passt, dann ja. Da kennen sich Ideologen sogar auf einmal in der Bibel aus. Doch alles andere ist ihnen Schnuppe. Und da fahren Christusnachfolger einen ganz anderen Kurs. Sie suchen nicht den Beifall der Welt, sondern die Ehre ihres Herrn, der ihnen den Weg in die unmittelbare Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott möglich gemacht hat. Eine christliche Gemeinde, die sich der Welt anpasst, verliert ihre Salz- und Lichtkraft. Paulusser sagte, nicht das, was uns mit der Welt verbindet, gibt uns Einfluss auf sie, sondern das, was uns von ihr unterscheidet. Wer nicht loslässt, bleibt gebunden an Werte und Maßstäbe, die ein lähmender Klotz am Bein der Christusnachfolge sind. Wer dagegen loslässt, erlebt, wie Gott ihn segnet und zum Segen für andere gebraucht. Jesus lässt uns nicht im Trockenen stehen. Nein, er sagt in seiner Hirtenrede, dass er uns das Leben und volle Genüge beziehungsweise Leben im Überfluss schenken will. Ein Leben im Vertrauen auf Gott, in der Liebe zum Mitmenschen und in der Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod, das sich in der neuen Welt Gottes erfüllt. In der Nachfolge dürfen wir selbst in stürmischen Zeiten einen Frieden und eine Geborgenheit erleben, die ich für nichts anderes mehr eintauschen möchte. Der christliche Glaube und die Nachfolge Jesu ist in der Tat die beste Lebensversicherung, die ich mir vorstellen kann. Jesus zockt uns nicht ab, sondern er baut uns auf und berührt uns und führt uns zur Zielvollendung in einem neuen Himmel und auf eine neue Erde, in denen es kein Leid und keinen Tod mehr geben wird. Wir kommen zum dritten Leitsatz. Wer Jesus nachfolgt, gewinnt das Leben. Vers 35, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinet und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Zur Kehrseite vom Loslassen, das ich beim letzten Punkt angesprochen habe, kommt jetzt die Hingabe. Verlieren um meinetwillen und um des Evangeliums willen ist Hingabe an den Herrn und seine Botschaft, an sein Werk. Hingabe an Jesus beflügelt unser Leben. Er macht es sinnvoll und reich, nicht nur im Hinblick auf die Ewigkeit. Er erfüllt unser Leben und lässt es uns mit ganz anderen Augen sehen. Wir danken ihm für die Schönheit seiner Schöpfung und wir dürfen ihm für seine Gaben danken. Das ist doch etwas ganz anderes, als wenn wir gedankenlos Gottes Gaben genießen würden, oder? Wir erleben in diesen Tagen, wie die Weitergabe einer Packung Toilettenpapier ein ganz großes Geschenk sein kann. Wenn meine Mutter vor 40 bis 50 Jahren von einer Bekannten ein Päckchen Bohnenkaffee oder guter Butter, wie man früher noch sagte, geschenkt bekam, dann war ihre Freude groß. Sicher würde sie sich, wenn sie noch leben würde, wundern, dass man sich sogar über eine Packung Toilettenpapier freuen kann. Das hatte sie in der Tat noch von niemandem geschenkt bekommen. Dann spricht die Bibel von der Freude am Herrn und von der Freude im Herrn. Wer das noch nicht erlebt hat, der hat noch Großes vor sich. Dann möchte ich noch zwei Zitate erwähnen von einem Ausleger der Bibel. Zitat 1, sich selbst zu verlieren, ist kein Akt der Verzweiflung, sondern ein Akt der Hingabe. Zitat 2, Jüngerschaft ist eine Sache von Gewinn und Verlust. Es geht dabei um die Frage, ob wir unser Leben vergeuden oder verlieren wollen. Die ganze Welt ist nicht gegen das Geschenk wahren Lebens aufzuwiegen. Es kommt auch nicht so sehr auf die Länge meines Lebens an, als vielmehr auf den Inhalt. Denn das, was unser Leben, wenn das, was unser Leben ausmacht, nicht lebenswert ist, macht auch ein hohes Alter eher mehr Mühe als Freude. Das von Gott erfüllte Leben können wir uns zwar nicht verdienen oder durch eigene Anstrengung erreichen, aber wir können es uns von Gott schenken lassen. Ja, er wartet sogar darauf, dass wir unser Herz ihm öffnen. Der vierte und letzte Leitsatz: Wer Jesus nachfolgt, bekennt sich zu ihm und zu seinem Wort. Im großen Ernst spricht Jesus jetzt Klartext. Wer sich meiner und meiner Worte schämt oder diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, damit ist jetzt der geistliche Ehebruch einer verkorksten Gottesbeziehung gemeint, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Unter den sieben kleinasiatischen Gemeinden, die zu Beginn der Offenbarung erwähnt werden, gibt es eine Gemeinde, die mir besonders sympathisch ist. Die Gemeinde zu Philadelphia. Es war eine kleine Gemeinde mit geringer Kraft. Die konnte keine imposanten Projekte stemmen wie in Laodicea. Aber der erhöhte Christus konnte dieser Gemeinde sagen: Du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast mein Namen nicht verleugnet. Diese Gemeinde hat sich weder ihres Herrn noch seines Wortes geschämt. Sie hat ihre Botschaft weder dem religiösen noch dem weltlichen Zeitgeist angepasst. Und so wollen wir es auch tun. Unser Glaube muss Christus zentriert und bibelorientiert sein. Sonst geraten wir aus dem Gleichgewicht. Wir stellen uns dem ganzen Ernst der Worte Jesu aus unserem Predigtext, aber wir erfreuen uns genauso über alle Verheißungen der Schrift, die denen gelten, die es in der Bruchstückhaftigkeit ihrer Existenz ernst mit ihm meinen und auf sein Wort bedacht sind. Jesus ruft in seine Kreuzesnachfolge. Die Nachfolge Jesu ist eine Kreuzesnachfolge. Wer Jesus nachfolgen will, muss loslassen. Wer Jesus nachfolgt, gewinnt das Leben. Wer Jesus nachfolgt, bekennt sich zu ihm und seinem Wort. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du dich in deiner Demut und Menschenfreundlichkeit nicht gescheut hast, mit uns Klartext zu reden. Du zeigst uns die Gefahren auf, die in einem halbherzigen Christsein und einer lauen Nachfolge liegen. Du lädst uns ein, das wahre Leben zu gewinnen und uns zu dir und deinem Wort zu bekennen. Vergib uns, wo wir vom schmalen Weg der Christusnachfolge abgeirrt sind, und erwecke uns auch zu einer völligen Hingabe, die sich lohnt. Schenke uns ein neues Erwachen in unserem Leben, aber auch in unserem ganzen Volk und Land. Schon jetzt möchte ich dich bitten, bewahre uns davor, dass wir nach einer überstandenen Pandemie einfach zur Tagesordnung übergehen, als wenn nichts gewesen wäre. Du bist der Herr des Zeitlaufs und nicht wir. Erbarme dich in besonderer Weise dort, wo die Not am größten ist. Nicht nur im Hinblick auf die Nöte durch das Virus, das nun jeden Tag das Hauptthema in der Welt ist, sondern auch da, wo es aus ganz anderen Gründen brennt. Da, wo Krieg, Terror, Gewalt, wo Hunger und Not herrschen. Offenbare dich ganz neu als Heiland und Richter der Welt. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich darf an dieser Stelle ganz herzlich einladen zum nächsten Videogottesdienst, den wir euch wieder als E-Mail zusenden, der aber auch auf der Homepage unserer Gemeinde zu sehen sein wird. Dann noch eine Bitte. Denkt auch daran, dass sich unsere Gemeinde allein durch unsere Opfer und Spenden trägt. Wer dazu in der Lage ist, bitten wir herzlich um eine entsprechende Spende, die für unsere monatlichen Aufwendungen nötig ist. Man kann sich die Gaben zurücklegen für die Zeit, in der wir wieder unsere öffentlichen Gottesdienste und Bibelstunden durchführen können, oder aber, wie es in der Zwischenzeit einige schon getan haben, eine entsprechende monatliche Überweisung an unsere Gemeinde und Bezirkskasse überweisen. Nun aufwärts froh den Blick gewandt und vorwärts fest den Schritt. Wir gehen an unseres Meisters Hand und unser Herr geht mit.
Dein Blut, es tränkt die Erde, du trägst der Menschen Last, das neu lebendig werde, was noch vom Tod umfasst. Wir tragen weit die Kunde, wir bekennen es vereint, dass durch das Blut des das Licht des Lebens scheint. Wir halten hoch das Kreuz, wir stehen auf für dein Reich. Jesus, du bist des Lebens Kron, der ewige König, Gottes Sohn. Du hast das Kreuz gewählt zum Heil für dich. Und es erklingt das Lied des Lebens, es ist vollbracht, der Weg ist frei durch das Kreuz. Wächst auf an diesem Ort. Der letzte Feind des Menschen hat nicht das letzte Wort. Das Zeichen deiner Liebe tragt in den Himmel auf. Ein Ärgernis für viele, doch Rettung dir.